Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Liebe Gemeinde, jeden Nachmittag urteilen Richterin Salesch, Richter Holt und andere Vertreter der zahlreichen Fernsehgerichtsshows in deutschen Wohnzimmern über Recht und Moral. Dabei geht es weniger um Gerechtigkeit, als vielmehr darum, Sensationslust und Schadenfreude zu bedienen. Doch das ist im Sinne des Quotendenkens wohl egal. Auch Dieter Bohlen und Heidi Klum senken in ihren Shows Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel regelmäßig den Daumen. Nicht ohne vorher naive junge Menschen auf oft entwürdigende Weise bloßzustellen. Was das Fernsehen nicht schafft, erledigt dann die Bild-Zeitung. Die in Deutschland meistgelesene Zeitung mit einer verkauften Auflage von ca. 3,5 Millionen Exemplaren richtet täglich aufs Härteste. Wer bei ihr in einer negativen Schlagzeile durch den Dreck gezogen wird, hat verloren. Heinrich Böll und Günther Wallraff haben das in ihren Büchern eindrucksvoll dokumentiert. Auch wir selbst spielen täglich irgendjemanden gegenüber den Richter. Als Eltern gegenüber unseren Kindern, als Chefs gegenüber unseren Mitarbeitern, als Nachbarn gegenüber unseren Nachbarn. In Internetforen werden Uniprofessoren, Lehrer, Rechtsanwälte und Ärzte mittlerweile öffentlich für alle Welt bewertet. Und das grenzt nicht selten an Rufmord. Ganz und gar nichts zu tun hat diese Art von Rechtsprechung mit dem Gericht, um das es heute in diesem Gottesdienst geht. In der Lesung des Evangeliums hörten wir, was der Maßstab für Gottes Weltgericht ist. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und was ihr nicht getan habt, einem von diesen geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Verstanden hat das zum Beispiel die Heilsarmee in Österreich. Sie bittet mit dem Slogan Suppe, Seife, Seelenheil um Spenden. Und so erklärt sie ihren Auftrag. Wer hungrig ist, wird verköstigt. Wer verwahrlost ist, wird gewaschen. Wer verzweifelt ist, wird getröstet. Wer Hilfe braucht, dem wird geholfen. Darum geht es. Und eben nicht um die öffentliche Zurschaustellung von Verbrechen oder dem, was man für falsch oder schlecht hält. Gefragt ist unser persönliches Eintreten für uns und unsere Mitmenschen. Die geringsten unter unseren Brüdern und Schwestern, das waren die Sklaven, Bettler, Diebe und Aussätzigen. In einem der dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte waren es unsere jüdischen Mitbürger. Heute sind es die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die Straßenkinder, die Drogensüchtigen. Immer lebten und immer noch leben sie mitten unter uns. Sich ihrer anzunehmen und sie als unseresgleichen zu betrachten, das ist ein zentraler Auftrag unseres christlichen Glaubens. Und eigentlich wird damit ja auch nichts Übermenschliches von uns erwartet. Eigentlich ganz einfach sind Gottes Vorgaben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gerade auch der Volkstrauertag, den wir heute begehen und an dem wir uns an die Opfer von Krieg, Vertreibung, Hunger und Folter erinnern, ist ein guter Anlass, um diesen Auftrag sich wieder einmal bewusst zu machen. Ich glaube, dass der Richterstuhl Christi, von dem in unserem Predigtext die Rede ist, keine bedrohliche Instanz ist, vor der wir uns fürchten müssen, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Wie komme ich dazu? Christus ist der Richter. Da dürfen wir doch auf einen gnädigen und barmherzigen Richter hoffen. Hat Jesus doch auch zu Lebzeiten nicht verurteilt und vernichtet. Denken wir an die Ehebrecherin, die er vor der Steinigung bewahrt hat, oder an den Zöllner Zachäus, dessen Haus er demonstrativ betrat. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, sagt er in seiner Bergpredigt. Und liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Richten, wie Jesus es getan hat, heißt, alle Menschen grundsätzlich so annehmen, wie sie sind. Ihnen die Gelegenheit geben, sich ihrer Schuld bewusst zu werden. Ihnen den Weg zur Umkehr, zur Buße ermöglichen. Richten im Sinne Jesu heißt nicht rächen, sondern zurecht richten. Das ist vielleicht gemeint, wenn Paulus an die Korinther schreibt, wir müssen alle offenbar werden. Unser Leben wird sichtbar werden mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Uns werden die Augen geöffnet für das, was wir in unserem Leben so treiben, für das, was wir getan haben und für das, was wir unterlassen haben. Wir müssen uns offenbaren, wenn wir befreit und wahrhaftig weiterleben wollen. Und das gilt nicht nur für das Weiterleben in der Ewigkeit, das gilt auch schon für unser irdisches Leben hier und jetzt. Wir müssen uns offenbaren und wir dürfen uns offenbaren. Und das ohne Angst. Paulus beschreibt sehr bildhaft, warum wir keine Angst haben müssen. Unser irdisches Leben vergleicht er mit einer Hütte, die in absehbarer Zeit abgebrochen wird. Das wissen wir und unsere Sehnsucht richtet sich auf unser neues Haus, das uns versprochen ist. Ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist und irgendwann verfällt, sondern ein Haus, das von Gott gemacht ist und für die Ewigkeit hält. Der Umzug aber von dem einen in das andere Haus bedeutet Sterben. Auch wenn uns das neue Haus noch so attraktiv erscheint und wir all unsere Hoffnung auf diesen Neuanfang setzen, haben wir dennoch Angst. Umziehen, das ist etwas Gewohntes verlassen. Menschen, die mir nahestehen, eine Umgebung, die mir vertraut ist. Umziehen, das heißt Kisten packen, ausmisten, mit alten Erinnerungen konfrontiert werden, entscheiden, was nehme ich mit, was lasse ich zurück. Umziehen ist also auch eine Form von sich offenbaren. Umziehen bringt Unruhe ins Leben und der Umzug, von dem Paulus spricht, ist etwas Endgültiges. Doch haben wir für diesen Umzug drei Ermutigungen. Das neue Haus ist der Himmel, der uns überkleidet, der uns umhüllt und uns beschützt. Wir stehen also nicht nackt und schutzlos da, wenn wir uns auf den Weg machen von einem Leben ins andere. Wir dürfen mit Gottes Schutz rechnen, wenn wir unser irdisches Haus aufräumen. Ohne Angst können wir dabei unangenehmen, belastenden oder vielleicht lange verdrängten Dingen begegnen. Auch wenn es schmerzt, wenn die Narben seelischer Verletzungen wieder aufbrechen, auch wenn uns ein schlechtes Gewissen plagt, auch wenn wir plötzlich in gar keinem guten Licht mehr dastehen. Nur durch das Offenbarmachen aller unserer Handlungen und Erfahrungen können wir uns mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit Gott versöhnen. Die zweite Umzugshilfe, von der Paulus schreibt, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Diesen hat uns Gott als Unterpfand gegeben, als Vorschuss für das, was auf uns wartet. Er stärkt uns, wenn wir seufzen und beschwert sind. Er hält unsere Hoffnung und unser Vertrauen aufrecht, weil wir noch im Glauben wandeln und noch nicht im Schauen. Denn so genau wissen wir ja nicht, was auf uns zukommt. Und auch damit geht es uns ganz unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Vorstellung vom ewigen Leben an Gottes Seite. Manche haben auch gar keine und brauchen auch keine. Ihnen genügt die bloße Verheißung. So wie Paulus, dem Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus die Gewissheit geben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Darum schreibt er: Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Tatsächlich ist hier von Lust die Rede. Lust zu sterben? Todessehnsucht, weil das irdische Leben unerträglich ist? Alles Tun und alle Hoffnung auf das Jenseits gerichtet? Das kann damit nicht gemeint sein. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden, schreibt Dietrich Bonhoeffer, und das wohlgemerkt aus dem Gefängnis der Nazis. Der Christ, schreibt er, muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten, und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Nur also, wenn wir das Leben bejahen, mit all seinem Glück und all seinem Leid, nur wenn wir uns diesem Leben, das uns Gott so geschenkt hat, stellen und dafür Verantwortung übernehmen, nur dann sind wir wirklich bei Gott. Lust verstehe ich hier also eher im Sinn von innerer Freiheit, von Furchtlosigkeit, begründet im Vertrauen auf die Liebe Gottes. Und das ist die dritte Ermutigung. Liebe, die motiviert. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Dem, der mich liebt, dem möchte ich gefallen. Dem möchte ich beweisen, dass ich seiner Liebe wert bin. Die Liebe, die ich empfange, macht mich fähig, mich selbst zu lieben und anderen Liebe zu geben. Und so bekommt mein Kindergebet eine neue Bedeutung. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Lieber Gott, schenke mir den Schutz deines himmlischen Kleides. Dann darf ich meine Fassaden einreißen, ohne bloßgestellt zu sein. Lieber Gott, stärke mich durch deinen Heiligen Geist. Dann kann ich auf meine Schuld schauen, ohne zusammenzubrechen. Lieber Gott, sporn mich an mit deiner Liebe, dann bin ich in der Lage, den Geringsten unter unseren Brüdern beizustehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.